Eins, zwei. Noch eine kurze Ansage, bevor wir mit dem Gottesdienst beginnen. Man hört mich nicht, ne? Darf nicht mehr. Eins, zwei. Jetzt.
Nein, jetzt. Das bin ich. Also ich.
Das ist Arne. Eins, jetzt, jetzt, ne? Ein bisschen. Die Gemeinde möchte mehr Sound. Bevor wir mit dem Gottesdienst beginnen, eine kurze Ansage. Der Gottesdienst wird heute in die englische Sprache übersetzt. Wer eine Übersetzung in Englisch haben möchte, möge sich bitte an das Technikboard wenden. Anybody who needs an English translation is very welcome to say hello at the technical board to receive an earphone. Dankeschön. Ging, oder? Morgen. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir heute hier feiern wollen. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Sonne scheint endlich mal wieder, könnte man meinen. Es wird heute richtig warm. Wir sind in der Ferienzeit, wie man auch dieser wunderbaren Dekoration erkennen kann. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns weiter mit dem Römerbrief. Und heute sind wir im letzten Teil von Römer 8 angelangt. Römer 8 könnte man sagen, ist so das Herzstück des Römerbriefes oder auch vielleicht sogar der ganzen Bibel. Der Predigttext ist in dem Manuskript abgedruckt. Ich lese die ersten beiden Verse. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Jesu Liebe drückt sich darin aus, dass sein Sohn für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er die Beziehung zwischen Gott und zwischen uns Menschen überwunden hat. Er hat sie wieder möglich gemacht. Und er ist für unsere Sünden, für unsere alltäglichen Sünden gestorben. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für dich? Wie wirkt sich die Liebe Gottes konkret aus? Bei dir, bei mir, in deinem Alltag? Darüber werden wir heute in der Predigt nachdenken. Die Predigt hält Arne Völke. Ich habe einen Text gefunden in einem Buch. Dieses Buch, das heißt Du liebst mich, also bin ich. Das begleitet mich ca. 25 Jahre jetzt, von Hans-Joachim Eckstein. Hans-Joachim Eckstein, den Namen hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Ja, Hans-Joachim Eckstein ist der, ja, heute sagt man, der Key-Erzähler, also der Hauptreferent. Der Hauptreferent des FEG-Kongresses. Das heißt also, wenn ihr neugierig geworden seid, dann schon mal den Ausblick und die herzliche Einladung zum FEG-Kongress. Grenzenlose Liebe. Du hast uns, Herr, mit einer grenzenlosen Liebe beschenkt. Grenzenlos ist sie, weil du bereit warst, auch das Wertvollste, das eigene Leben, aus Liebe für uns zu lassen. Grenzenlos aber auch, weil du durch deine Liebe alle Grenzen überwindest und die für dich gewinnst, die dir gleichgültig und feindlich gegenüberstehen. Wir lieben Menschen, die liebenswert sind und fühlen uns zu den Liebenswürdigen hingezogen. Wir lieben, weil uns unser Gegenüber als wertvoll erscheint. Deine Liebe zu uns aber ist an keine Voraussetzung und Bindung geknüpft, sondern sie gilt uns, wie wir sind und nicht nur unseren liebenswerten Seiten. Du liebst uns nicht nur, insofern wir liebenswürdig sind, sondern du liebst uns an sich. Und das gibt uns das Bewusstsein unserer Einmaligkeit und unseres Wertes. Du liebst uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen uns als wertvoll, weil du uns liebst. Wir singen unser erstes Lied. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder mich. Eigentlich wollten wir nur 5 Strophen singen, aber ich glaube, das war eine ganz gute Übung. So ein alter Choral muss doch immer mal wieder aktiviert werden. Ich bitte Sie, zur Lesung aufzustehen. In Römer 8 steht: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Genauso schreibt Paulus, und zwar in 2. Korinther 11, die Verse 24 bis 29. Und da kriegt das Ganze so einen anderen Schlag, denn es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, auch nicht als Christ. Ich lese 2. Korinther 11, 24 bis 29. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal bin ich gesteinigt worden. Ich habe 3 Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in den Städten und in der Wüste, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich habe Mühe und Not durchgestanden. Ich habe oft schlaflose Nächte gehabt. Ich bin hungrig und durstig gewesen. Oft habe ich überhaupt nichts zu essen gehabt und ich habe gefroren, weil ich nicht genug anzuziehen hatte. Ich konnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eines nennen: die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Wenn irgendwo einer schwach ist, bin ich es mit ihm. Und wenn einer an Gott irre wird, trifft es mich tief. Jesus Christus, Paulus sagt uns, dass das Leben hier auf der Erde nicht immer einfach ist und nicht immer geradeaus geht und nicht immer eitel Sonnenschein. Aber das, was wir wissen können, ist, dass in diesen Situationen, die wir vielleicht auch kennen, die wir durchleben, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Tod, vielleicht auch Verfolgung, dass du bei uns bist, dass deine Liebe niemals aufhört und dass sie uns umfängt und umschließt. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen das Lied »Befiehl du meine Wege«. Man könnte meinen, ich mache das extra, das ist aber nicht so. Die Kollekte. Und zwar sammeln wir dabei die Kollekte ein. Die Kollekte ist für die Belange der Gemeinde bestimmt und im Anschluss lädt uns der Crossover zum Hotdog-Essen ein. Und wir machen das diesmal so, dass wir keine Sammelbüchse dahinstellen, sondern wer einen schönen Hotdog gleich noch essen will, der kann dann gerne noch ein bisschen mehr in die Kollekte einwerfen.
Römer 8, 31 bis 39. Ich lese diese Verse. Ihr findet sie auf den ausliegenden Handzetteln. Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte? Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Es ergeht uns wirklich so, wie es in den Heiligen Schriften steht: Weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Was heißt hier Liebe? So habe ich den ersten Gedanken meiner Predigt überschrieben. Hier wird ja eine unglaubliche Spannung aufgebaut. Auf der einen Seite, Gott ist für uns, er schenkt uns alles und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das sind Sätze allergrößten Gottvertrauens und nicht zu überbietender Gewissheit. Aber auf der anderen Seite steht die maximale Infragestellung dieser Gewissheit und dieses Gottvertrauens, die maximale Infragestellung der Liebe Gottes. Wir haben das eben in dieser Lesung gehört, wo Paulus das, was er hier in dem Text schreibt, ja aus seinem eigenen Lebenserfahrung wiedergibt. Da sagt er: Ich wurde dreimal mit 39 Geiselhieben bestraft. Das waren eine Strafe, die manche Menschen ums Leben brachte. Ich wurde ausgepeitscht, das war die Methode der Römer. Ich habe gelitten, Hunger gelitten, Kälte gelitten. Das sind die Dinge, die er hier aufführt. Angst und Verfolgung habe ich gelitten, Hunger und Kälte, Gefahren an Leib und Leben. Und ich war von der Hinrichtung bedroht. Auch das gehört zur Lebenserfahrung des Apostel Paulus. Auf der einen Seite also eine unglaublich starke Gewissheit. Nichts kann uns trennen, lösen, scheiden von der großen Liebe Gottes. Und daneben die maximale Infragestellung dieser Liebe Gottes zu uns und dieser Gewissheit unseres Gottvertrauens. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, finstere Mächte und Kreaturen, die Zerstörung bringen. Dieser Gedanke findet sich Römer 8 am Ende dieses achten Kapitels. Und wenn wir uns noch einmal kurz erinnern, Römer 1 bis 5, da hat uns Paulus die Gerechtigkeit Gottes, die also in seiner Treue zu uns besteht, dass er uns freispricht von aller Schuld und uns durch den Heiligen Geist in seiner Kraft zur Seite geht. Und das hat Paulus ausgeführt in den ersten 5 Kapiteln, dann in den Kapiteln 6 bis 8, wie wir erneuert werden durch den Heiligen Geist und unser Leben mit ihm führen. Und nun endet dieses achte Kapitel aber nicht in einem großen Halleluja und Super, sondern in dieser Fragestellung: Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Und damit macht Paulus deutlich: Wir sind noch nicht am Ziel. Er stellt die Frage: Wie steht es denn nun um die Treue und Liebe Gottes im praktischen Leben? Und das ist ja eine Frage, die du dir vielleicht auch stellst. Was heißt denn hier Liebe Gottes? Wenn ich in mein Leben hineinschaue, sagst du vielleicht, erfahre ich vielleicht nicht die Gefahr der Hinrichtung und die Bedrohung meines Lebens. Vielleicht auch nicht Hunger und Kälte, aber ein leeres Konto kenne ich schon. Die Sorge, was in der nächsten Woche kommt am Arbeitsplatz, die Angst vor Benachteiligung am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis durch meine Beziehung zu Jesus Christus. Vielleicht auch die Zweifel, die in dir nagen und dir sagen, stimmt denn das alles so überhaupt mit Gott und Liebe und Glaube und Erlösung? Vielleicht sagst du, ich fühle mich so häufig unerlöst, gar nicht befreit. Natürlich, nicht alle bedrohlichen Mächte und Situationen, die Paulus hier benennt, sind uns aus eigenem Erleben vertraut. Aber vielleicht doch aus dem Freundeskreis, aus der Familie, ganz bestimmt aber aus den Medien und Berichten von Flüchtlingen. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr und Schwert zählt der Apostel auf, und aus den Nachrichten wissen wir, wie viele Menschen darunter leiden und wie viele unter diesen Menschen auch Christen sind. Trübsal und Angst. Vielleicht wirst auch du von Ängsten, von Schwermut, von Depression gequält. Nur mit Mühe bewältigst du die beruflichen, die familiären Herausforderungen. Jeder Morgen ist ein Kampf aufzustehen, sich dem Tag wiederzustellen, wieder reinzugehen ins Geschirr. Noch hält die Fassade der Normalität, die du nach außen darstellst, vielleicht auch in der Gemeinde, aber in dir wackelt das Gebäude, das Fundament deiner selbst doch gewaltig. Und vielleicht hast du den Eindruck, mein Glaube, wenn ich ehrlich bin, befindet sich in Auflösung. Verfolgung und Blöße nennt Paulus. Aktuell fällt einem die Flüchtlingssituation ein. Aber wir denken jetzt auch an die Verfolgung der Opposition in der Türkei. Und plötzlich merken wir wieder, wie schnell so etwas umbrechen kann und vielleicht auch umbrechen kann in Europa, vielleicht auch in unserem Land. Dass das, woran wir uns so gewohnt haben, an Freiheit, in einem Land zu leben, ohne Überwachung, und ohne über Kontrolle über alles und jedes, ohne Unterdrückung und Verfolgung, wo wir uns gewöhnt haben an das Recht freier Meinungsäußerung und freier Glaubensausübung. In der Türkei erkennen wir mit Schrecken, wie schnell sich das ändert. Willkürliche Verhaftungen, Menschen werden denunziert, geschlagen, ihre Würde beraubt, andere enteignet, mit Berufsverbot belegt. Das kennen wir alles aus unserer Geschichte. Und jetzt fordert man die Todesstrafe für die Aufständischen. Was wird noch passieren, fragen wir uns. Verfolgung und Blöße, so weit weg ist das auch wieder nicht. Hunger nennt Paulus als weitere Bedrohung. Millionen Menschen hungern auf der Welt. Und über all diesen Kriegs- und Flüchtlingswirren wird vergessen, vielfach vergessen, dass es ja auf den großen Kontinenten Afrikas und Indiens extreme Dürre gibt, seit vielen Jahren. Die Menschen einfach verdursten, weil sie nichts mehr auf ihren Feldern anbauen können, verhungern. Und viel zu oft verhindert Korruption, dass Hilfe wirklich bei denen ankommt, die sie brauchen. Und irgendwie, mir geht es auf jeden Fall so richtig Spaß, Olympiade zu sehen, habe ich nicht. Weil ich dabei denke an diese Korruption in diesem Land, an diesem unglaublichen Leiden auch in Rio, wenige Kilometer oder hunderte Meter entfernt von diesen prunkvollen Stadien. Dafür ist Geld da, für die anderen nicht. Hunger und Korruption bestimmt dieses Land, und Korruption im Staat, gefördertes Doping, vielleicht sogar im Veranstaltungsland, da merken wir, ja, das sind keine Geiseln der Vergangenheit, dieser Brief etwa 2000 Jahre alt, sondern das sind Geiseln unserer Zeit. Das sind wirklich finstere Mächte, die dort wirken. Schließlich erwähnt Paulus noch Gefahr und Schwert und meint damit nackte, willkürliche, verbrecherische Gewalt. In einigen seiner Briefe, in der Apostelgeschichte auch, wird das beschrieben, wie Christen um ihres Glaubens willen, wie Paulus, Petrus und andere, einfach weil sie sich zum Glauben bekannten, geschlagen wurden, inhaftiert, rechtlos wurden. Und natürlich bei Gefahr denken wir auch an den Amoklauf von München und den grauenhaften Priestermord in der französischen Kleinstadt Saint-Étienne. Was heißt hier Liebe Gottes, von der uns nichts scheiden kann? Eben haben wir gesungen von guten Mächten wunderbar geborgen. Das hat Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis gedichtet, im nationalsozialistischen Gefängnis der Nazis. Inhaftiert, schließlich ermordet. Und er hat von seiner Zelle aus es immer wieder mitgekriegt, wie Menschen herausgeführt wurden aus der Zelle und hingerichtet wurden. Und er wusste, meine Zeit läuft auch ab. Und tatsächlich, kurz vor Kriegsende hat man ihn hingerichtet. Und er war in Gefangenschaft, weil er sich als Christ verantwortlich fühlte, etwas gegen Nazi-Deutschland zu unternehmen. Was meint Paulus, wenn er feststellt, dass Gott uns mit Christus alles schenken wird? Was ist mit diesem alles gemeint? Ich könnte auch fragen, wie viel Diesseitigkeit steckt denn darin? Wie viel Diesseitigkeit steckt darin? Also was gibt es heute schon, oder erst im Jenseits von dieser Liebe Gottes zu schmecken und zu spüren? Es ist offensichtlich, die Liebe Gottes ist nicht unmittelbar gleichzusetzen mit dem, was ich mir für mein Leben wünsche. Paulus, Bonhoeffer, andere haben sich sicher anderes in ihrem Leben gewünscht. Die Menschen auf der Flucht, die Christen, die verfolgt werden, die in den Gefängnissen sitzen, haben sich ganz sicher etwas anderes gewünscht als das, was sie leiden. Und vielleicht du auch, als das, was du gegenwärtig erfährst. Also Liebe Gottes ist nicht einfach gleichzusetzen mit dem, was ich mir für mein Leben wünsche. Doch denken wir auch an das, was wir wieder erwarten, erlebt haben an Gutem. Auch davon dichtet ja Bonhoeffer in diesem Lied, das wir eben gesungen haben. Und willst du uns noch einmal Freude schenken, dass wir wieder zusammenkommen, dass es wieder gut ist und wir Gemeinschaft haben. Hoffnung lebt in Christen, auch davon haben wir gehört, als einer starken Kraft des Evangeliums. Vieles, das wir erfahren haben, ist gut gegangen. Wir haben Liebe erfahren und auch Freundschaft erlebt. Was hat dich stark gemacht? Was hat dir geholfen, Herausforderungen zu bestehen, vor denen du mit bangem Herzen standst? Wie hast du es erfahren, dass du Jesus im Gebet Dinge anvertraut hast und du wusstest wirklich nicht, wie du über diese Klippe kommen solltest und es ist gut geworden? Und vielleicht sagst du nachher, so schlimm wie befürchtet war es nicht. Ich habe etwas gemerkt von dieser Gegenwart und Liebe Gottes. Und vielleicht konntest du in schwierigen Situationen ganz ruhig bleiben, wo dich das eigentlich völlig aus dem Konzept bringt und dich, wie man sagt, aus den Schuhen haut. Konntest du vielleicht in der Konfrontation mit einem Nachbarn, der es nicht so furchtbar gut mit dir meint, weil dein Rasenmäher immer so furchtbar laut ist oder ich weiß es nicht, vielleicht konntest du freundliche Worte finden. Oder du konntest deinem Chef entgegentreten und du hast gemerkt, Mensch, irgendwas lässt mich hier aufrecht stehen. Das kommt nicht aus mir. Das ist etwas von der Kraft Gottes, den ich gebeten habe, jetzt bei mir zu sein. Ja, auch das erfahren wir. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, von unsichtbaren Mächten der Engel und Gemeinschaft Gottes. War da nicht Gott bei dir mit seinem unerklärlichen Frieden, obgleich die äußeren Umstände dagegen sprachen und keine Veränderung eintrat? Auch das beobachte ich immer wieder einmal im Menschen mit großer, das beeindruckt mich, wenn ich Christen sehe, die wirklich durch schweres Land gehen müssen, durch ganz schweres Gebiet und die dennoch fest darin sind, weil sie etwas wissen von diesem Halt, unerklärlichen Halt, den sie im Glauben finden. Paulus führt alle diese Erfahrungen auf die guten Mächte zurück und das heißt auf Christus als der einen großen Macht, auf Gott, der seine Menschen liebt. Nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Dafür steht Paulus mit seinem Leben, mit seiner Lebenserfahrung im Guten wie im Bösen, das er erlebt hat. Und dafür steht Paulus vor allem mit seiner Verkündigung der Sündenvergebung, die ja im Mittelpunkt des Römerbriefes wir kennengelernt haben. Sie, Vergebung der Schuld, ist die zentrale Befreiung von allen Mächten der irdischen Wirklichkeit und auch von allen jenseitigen Mächten. Und die stärkste Macht, irdische Macht, ist ganz sicher der Tod. Liebe Gottes ist, die Liebe Gottes ist selbst stärker noch als der Tod, sagt Paulus. Denn wie Christus für uns gestorben ist, so lesen wir in unserem Predigttext, so ist er ja auch auferstanden zum ewigen Leben. Und der für uns gestorben ist, der vom Tod erweckt wurde, der jetzt an Gottes rechter Seite sitzt, der tritt für dich ein. Also einer, der den Tod überwindet, wie soll der uns nicht mit ihm, mit diesem Herrn alles schenken? Gottes Liebe hält stand, sie bleibt, sie hält uns auch dann, wenn andere Mächte uns überwältigen. Und der Punkt dabei ist nicht deine eigene Stärke, sondern die Treue Gottes, die sich selbst nicht verleugnen kann. Das ist das Thema der ersten Kapitel, wenn ihr euch erinnert. Gott kann seine Liebe und Treue uns Menschen gegenüber nicht verleugnen. Das ist seine Gerechtigkeit, dass er uns Recht schafft, allein aus Gnade, aus freier Zuwendung, weil er sich selber seines Liebesversprechen uns gegenüber nicht entledigt. Gottes Liebe befreit von Schuld und Tod. Sie schafft neues Leben. Sie sorgt dafür, dass kein Christ verloren geht. Gott ist für uns. Gott ist für dich. Gott ist für mich. Gott ist für uns. Das ist der Grundton, auf den die gesamte Verkündigung des Apostels hinausläuft. Gott ist für mich, für dich, für uns. Anders ist er gar nicht. Und anders ist Gott auch gar kein Thema. Anders lässt sich von ihm nicht reden, sagt Paulus. Nur auf diesem Grundton macht Glaube Sinn. Gott ist für uns. Doch wer kann schon für seinen Glauben garantieren? Wir wissen, wie sehr die Dinge, die Paulus hier aufzählt, unserem Glauben zusetzen können. Diese Trübsal der Seele, die Angst, die Verfolgung, der Hunger, die Gewalt. Und wir könnten die Liste gleich weiterschreiben. Wie sehr kann dich Krankheit von Gott trennen, dich gefährden? Oder dass du die Angst, deine Arbeit zu verlieren, oder dass du sie verloren hast, die Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst? Meine Tablettensucht, unsere Scheidung, dass ich schuld bin an diesem schrecklichen Unfall. Wie sehr kann mich all das anfechten und in meinem Glauben gefährden? Dass wir in der Familie oder unter Freunden nicht mehr miteinander klarkommen, die ständige Überforderung bei der Arbeit, dass mir das Liebste genommen wurde. Aber nicht nur das. Wir leben unser Leben keineswegs so, dass wir darin Gott gerecht würden. Es fällt uns schwer mit uns selbst, miteinander und mit Fremden und dem Fremden klarzukommen. Und in dieser Spannung, unsere Gottlosigkeit und Gottverlassenheit, zieht Christus auf sich. Er zieht sie auf sich selbst. Und so zieht er es von uns ab. Mit Christus ist uns alles geschenkt. Denn wenn unser Herz, so lesen wir im ersten Johannesbrief, denn wenn unser Herz uns verdammt, ist Gott größer als unser Herz. Und wenn dich als Christ dein Herz verurteilt, weil du sagst, Mensch, ich genüge dem Anspruch und der Liebe Gottes in keiner Weise, Gott ist größer als dein Herz, so sagt es Paulus und auch Johannes. Das ist eine grundlegende Erfahrung christlicher Erlösung, der Erfahrung der Liebe Gottes. Die Gewissheit, mit der der Apostel hier uns diese Trostbotschaft auf den Weg gibt, die ist uns sicher nicht immer zu handen. Vor allem in der Angst glauben wir das nicht. Und dann sollen wir einander erinnern, freundlich, mitfühlend, verstehend, mit Liedern und Gebeten einander zur Seite gehen. Niemand von uns muss für sich allein glauben und niemand ist für sich allein genug im Glauben, stark genug, ihn zu bewahren. Deswegen hat uns Jesus in eine Gemeinschaft gestellt. Und er sagt, trittet euch zur Seite. Wenn der eine anfängt zu schwanken, dann halte du ihn fest. Und ich bin mir sicher, dass jeder Christ solche Phasen seines Lebens durchläuft. Jedenfalls, wenn er ernsthaft Glaube zu leben versucht. In der Angst glauben wir dies nicht. Gott ist größer als dein Herz, das dich verklagt. Aber der Glaube, besonders auch der Glaube der Glaubensgemeinschaft, der Gemeinde trägt. Paulus hat dasselbe übrigens genauso praktiziert. Wir lesen immer wieder mal von ihm, dass er den Gemeinden in seinen Briefen schreibt und bitte betet für mich. Betet für mich, dass Gott mir einen Raum gibt, in dem ich leben und mich entfalten kann. Betet für mich um Bewahrung. Betet für mich vor den Gefahren meines Dienstes und meines Lebens. Und genau das tun wir füreinander. Wir haben füreinander eine Verantwortung, wenn in der Angst Glaube und Zuversicht in Zweifel und Erwartungslosigkeit umschlagen. Gott ist für dich. Das ist seine Liebe. Vielleicht zweifelst du noch. Woran können wir das denn ablesen, dass es wahr ist? Es widerspiegelt sich in unserem Alltag und es widerspiegelt sich vor allem in der Geschichte Jesu, wie sie uns die Evangelien beschreiben. Da, wo Jesus die Armen selig preist und ihnen das Reich Gottes verheißt. Und auch dir. Wo Jesus sagt, dass er um die Leidtragenden weiß und bittet, dass sie getröstet werden. Jesus, der sagt, dass die Sanftmütigen das Erdreich besitzen sollen und das kann dir Kraft geben, sanftmütig, freundlich zu bleiben in manchem Konflikt. Jesus, der uns begegnet, wo wir von bösen Mächten geplagt sind, wo er geschlagene Menschen freigemacht hat und Blinde sehend, wie er die Ehebrecherin, die andere steinigen wollten, freispricht. Das ist sein Freispruch für dich. In diesen Geschichten widerspiegelt sich dein Leben und seine Liebe zu dir. Wie er die 18 Jahre lang verkrümmt lebende Frau aufgerichtet hat. Und auch das gilt dir, dass er dich aufrichten will. In deinen Schmerzen körperlicher Art aufrichten und deine Seele aufrichten. Jesus, wie er den Armen das Evangelium verkündet hat. Und denen, die nichts gelten unter den Menschen, sagte, du bist unendlich wertvoll. Und wie er eins sagen wird, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder und Mitmenschen getan habt, das habt ihr mir getan. Und wir sehen es an Jesus, wie er für uns ist. Er, der gekreuzigt wurde und gebetet hat, Vater, vergib ihnen. Und auch das ist sein Gebet heute und morgen für dich. Vater, vergib ihm und ihr. Mächte sind mächtig genug, uns und dich und mich zu bedrohen. Mächte sind mächtig genug, uns zu bedrohen. Die Menschheit im Ganzen und jeden von uns persönlich. Ja, sie können uns Angst machen und sie machen uns Angst. Doch von Gottes Liebe kann dich nichts trennen. Keine Macht der Welt ist dazu mächtig. Das soll mein Glaube sein. Ich bin gewiss, schreibt Paulus, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ich bin gewiss. Bin ich wirklich gewiss? Nein. Wenn ich auf mich schaue, gar nicht. Doch ich möchte die Gewissheit, um die es hier geht, auch gar nicht bei mir selber suchen. Gott ist für uns, auch wenn sich in mir mancher Zweifel regt. Auch die Zweifel können uns nicht trennen von der Liebe des Christus, des Retters, des Erlösers, des Messias. Diese Liebe bleibt, weil sie allein in Gottes Leidenschaft für dich gegründet ist. So wie wir das eben hörten in den Worten von dem Theologen Eckstein, die Liebe Gottes zu dir gründet nicht in unserem Wesen, in unserer Art, unserem Sein, sondern in Gott selbst, in seinem Kreuz, in seiner unerklärlichen Zuwendung zu uns. In nichts anderem, nicht in deiner Schönheit, nicht in deiner Gesundheit, nicht in deinem Können und Erfolg, nicht in deinem Wohlverhalten. Das alles, ihr Lieben, ist brüchig. Allein Gottes Leidenschaft für dich, allein darin hat seine Liebe ihren Grund. Und wenn die Bibel von der Leidenschaft Gottes für dich und mich spricht, dann bedeutet Leidenschaft tatsächlich Leidensbereitschaft. Gott war leidensbereit für dich in Christus und er ist es heute noch immer. Wer immer da leidet, leidet Christus mit. Wer immer an seiner Schuld von uns leidet, Christus leidet mit und tritt für dich ein. Darum ist diese Liebe verlässlich. Darum kann uns nichts mehr von ihr scheiden. Wäre Gottes Liebe in irgendetwas anderem begründet und sei es in unserem Glauben, dann wäre sie eben nicht verlässlich. Dann könnten wir allesamt einpacken. Dann könnte uns viel von Jesus trennen. Und spätestens der Tod, wo niemand mehr seiner selbst mächtig ist. Spätestens der Tod würde uns von Jesus und von Gottes Liebe trennen. Aber nein, Paulus beharrt darauf, dass auch der Tod, weder Tod noch Leben, uns von Gottes Barmherzigkeit und Nähe lösen kann. Er weiß, dass Gottes Liebe ist stärker als alle Mächte der Welt. Und das ist die entscheidende Wirkung von Gottes Gerechtigkeit. Nochmal Erinnerung, 1. Kapitel des Römerbriefs. Darin ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart, dass er seinen Sohn für uns gab. Also wir erinnern uns, Gerechtigkeit Gottes, wie war das noch? Ach ja, das ist ein Beziehungsbegriff, keine juristische Kategorie. Darin ist die Gottesgerechtigkeit, also seine Treue, verbürgt und wahr und unzerbrüchlich, dass er seinen Sohn für uns hat sterben lassen. Er legt sie dir um, seine Treue, seine Liebe, seine Gerechtigkeit. Er legt sie dir um wie einen Mantel. Luther hat das in einem Brief an einen Freund unvergleichlich plastisch ausgedrückt. Und mit diesem Luther-Zitat möchte ich meine Predigt schließen. Martin Luther schreibt: Mir ist bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit es unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir dies vergäbe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals und Fuß Christi, wie die Sünderin, ob ich auch noch schlechter bin als sie. Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel, lieber Vater, muss auch noch durch. Er hat zwar alle deine Gebote übertreten, aber er hängt sich nun mal an mich. Was will's? Ich starb für ihn, lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Gott ist für mich, für dich, für uns. Amen.
Wir gehen nun in die Anbetungszeit. Und die Anbetungszeit ist eigentlich kein Selbstzweck für uns, sondern wir erweisen Jesus Christus die Ehre. Wir loben und preisen ihn für das, was er an uns getan hat. Wenn Sie Lust haben, stehen Sie gerne dazu auf.
Mein Herz sucht Glück, doch wo immer ich hingeh, geht's mal vorn, mal zurück. Ich seh nicht nach Frieden, was ich auch tu, am Ziel meiner Suche stehst du. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber. Die Schöpfung betet an, er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht, so groß.
Thank you. Da werden Worte schal. Wenn du uns mit deiner Liebe umfängst, wenn deine Liebe in unsere Herzen einzieht, ja, dann fehlen uns oft die Worte. Was sollen wir schon sagen? Paulus sagt es ja schon, was sollen wir denn dazu sagen? Wir können mit unserem kleinen Ja antworten. In unserem Leben und wissen genau, damit lösen wir es nicht ein. Ja, unser Leben kann gar nicht auf das antworten, was du getan hast. Und dennoch bringen wir dir unser Leben. Ja, und wollen dir sagen, mit dem, was wir können, mit dem, was wir sind, wollen wir dir antworten, wollen dich lieben. Wollen dich ehren. Herr, und danke, dass wir die Gewissheit haben, dass dir das genug ist, dass du dich darüber freust, dass du dich nichts mehr sehnst, als uns in deine Arme zu schließen.
Ich dir folge, was auch geschieht. liebst du mich, nur liebst du mich. Du weißt alles, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe, selbst wenn alles fällt. So weiß ich doch, ich bliebe in deiner Liebe. Folgen ans Ende der Welt.
Living Room. Wer weiß, was der Living Room ist? Ja, wunderbar. Ein Raum zum Leben, so könnte man vermuten, und so ist es auch. Und dieser Raum zum Leben, der hat eine Leitung, und diese Leitung will ich heute aus diesem Dienst verabschieden. Ich bitte mal die Dani und den Jens nach vorne. Daniela und Jens Müller. Grüß euch. Ja, ihr habt lange Zeit, Jahre glaube ich, ne, diesen Kreis geleitet, der sich hier immer im Haus getroffen hat. Und heute werden wir euch aus diesem Dienst mit dankbarem Herzen verabschieden. Vielen Dank für das, was ihr investiert habt. Und wenn ich nochmal zur Deko zurückkommen darf. Wenn ich so an euch denke, dann lese ich hier auf diesem Schirm Zeit für Freunde. Und ich glaube, das war genau so etwas, was ihr gelebt habt. Ihr habt Zeit für Freunde gehabt, aber auch für euch unbekannte Leute. Und so wie ich das nachvollzogen und mitbekommen habe, gab es bei euch manchmal auch Drinks. Und man konnte sich wohlfühlen in diesem Kreis, aber auch bei euch zu Hause. Ihr habt vielfach Menschen zu euch nach Hause eingeladen. Das gehört zu eurem Typus, zu eurem Wesen. Das ist große Klasse. Living Room bedeutet, einige junge Leute in eurem Alter in der Gruppe zu führen, zu begleiten. Und dazu kam mir eine zweite Assoziation. Da muss man ganz schön paddeln. Und wenn man das über lange Zeit tut, dann spürt man irgendwann seine Gelenke. Mit anderen Worten, ihr musstet manchmal auch ganz schön rudern in dieser Zeit. Und manchmal, oder immer zu zweit. Aber ihr hättet euch durchaus gewünscht, dass auch noch ein paar Enten dazugekommen wären, die mitpaddelten und halfen und ruderten. Das war nicht immer so. Das hat die Arbeit auf die Strecke auch anstrengend gemacht. Ihr habt aber sie weitergeführt. Und jetzt seid ihr in einer neuen Situation, auch in einer neuen Lebensphase, orientiert euch neu und sagt, mal gucken, was jetzt auf uns wartet. Dem werden wir uns dann stellen. Die Paddel im Living Room, die legen wir erstmal zur Seite und ein wunderbares Symbol für wir schöpfen Atem und Luft. Dazu werdet ihr euch zunächst mal Zeit nehmen, ihr wollt euch neu orientieren, Luft schöpfen, Kraft schöpfen, auftanken bei Jesus, ganz persönlich in eurer Ehe. So geht das Ding. Der Kopf kann ruhig mal unter Wasser sein. Hauptsache, man hat Verbindung zum Luft oder im Bild gesprochen Verbindung zum Geist Gottes. Davon haben wir eben ja gehört, der Kraft gibt in den verschiedensten Lebenslagen. Dafür wünschen wir euch alles Beste. Danken euch, dass ihr euch so lange investiert habt. Und ich möchte euch noch verabschieden mit einem Bibelwort aus Matthäus 23,10. Steht heute in der Losung. Das ist ganz einfach und kurz. Einer ist euer Lehrer, Christus. Einer ist euer Lehrer, Christus. Und wir haben darüber gesprochen, wie ist das mit Auflösung oder mit Abgabe dieser Leitung, für die wir noch keine neue Leitung haben. Und das hat euch auch Fragen aufgeworfen. Wer kümmert sich weiter um die Leute, um diese Arbeit und so weiter? Und da finde ich, ist das auch ein wunderbares Wort zum Abschied. Einer ist euer Lehrer und Lehrer der anderen, Christus, der wird sich um sie kümmern und um euch. Und ich möchte gerne noch für euch beten, bitte die Gemeinde, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir ganz herzlich, dass wir Dani und Jens hier in unserer Gemeinde haben,
mit ihrer Gabe. Sie sind wirklich so wie ein Sonnenschirm, unter dem man sich setzen kann und willkommen ist. Danke für die Gemeinschaft und die seelsorgerliche Begleitung, die Sie immer wieder angeboten haben. Danke für Ihre große Treue in diesem Dienst, in dem Sie fleißig gepaddelt haben, viel investiert an Zeit, an Kraft, an innerer und äußerer Energie. Danke, Herr Jesus, dass du aber auch da warst mit deinem Geist, der ihnen Atem gab und gibt. Und dass du auch für ihre Zukunft sorgst. Wir bitten dich, dass du sie weiterhin segnest. Wir danken dir, dass sie weiter unserer Gemeinde dabei sind und uns unterstützen in den vielfältigen Aufgaben. Und wir danken dir, Herr, dass deine Liebe ihnen gilt, diese Liebe, die nie aufhört, die immer da ist. Darüber preisen wir dich. Amen. So, liebe Dani. Tschüss. So. Ist gut.
Sie dürfen wieder Platz nehmen. Wenn man sich diesen Gottesdienstzettel so anschaut, dann glaubt man gar nicht, dass wir jetzt uns in der Ferienzeit befinden. Vielfältige Angebote sind hier aufgelistet. Herzliche Bitte, lest euch das mal durch. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Nichtsdestotrotz, auf das eine oder andere möchte ich hier an dieser Stelle nochmal hinweisen. Und zwar gibt es verschiedenfarbige Zettel, die natürlich auch am Infotisch hinten ausliegen. Hier gibt es den gelben Zettel. Eine herzliche Einladung zu einem Glaubenskurs. Wie hat Gott geredet? Was hat uns Gott zu sagen? Wie können wir Gott verstehen? Das ist ein Glaubenskurs, also kein Grundkurs, sondern der sich an Interessierte wendet, die auch im Glauben stehen und das eine oder andere nochmal hinterfragen oder neu erklärt bekommen möchten. Hier gibt es auch noch weitere Informationen zu dem Inhalt, liegt wie gesagt hinten am Infotisch. Dann gibt es einen neuen Elementarkurs. Der Elementarkurs ist für solche, die, Menschen, die sich jetzt so mit dem Glauben auseinandersetzen wollen, die da noch ganz am Anfang irgendwo stehen. Und dieser Elementarkurs startet im September, geht bis in den Oktober. Hierzu wäre eine Anmeldung erforderlich. Bei dem Glaubenskurs ist das nicht nötig. Der startet im Übrigen im August. Ende August haben wir auch wieder unseren zweiten Gottesdienst. Auch der ist für Menschen, die, sich mit dem Glauben so anfreunden wollen oder einfach mal wissen wollen, was da so hintersteckt, wie das so funktionieren kann. Herzliche Einladung, es gibt viel Musik, es gibt vorher Kaffee und Kuchen, auch diese Einladungskarten liegen hinten. Einfach lebendig ist der FEG-Kongress, der vom 1. bis zum 3. Oktober in Oberhausen stattfindet. Oberhausen ist gar nicht so weit weg von hier. An dem Sonntag, das ist das Wochenende mit dem Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, an dem Sonntag findet hier kein Gottesdienst statt. Wir haben einen Bus organisiert und dieser Bus bringt uns bis nach Oberhausen vor die Tür, sodass ihr dann hier ganz bequem einsteigen könnt und da letztendlich in die Arena Oberhausen fallen könntet. Jetzt haben wir uns gefragt, Sonntag ist gut, aber vielleicht möchten ja viele auch noch an dem Samstag davor und an dem Montag danach. Deswegen haben wir auch noch eine weitere Liste vorbereitet, die liegt hinten am Infotisch. Und wenn ihr sagt, ihr hättet Lust, gemeinschaftlich mit uns letztendlich dahin zu fahren, mit einem Bus, weil das aufwendig ist, mit dem Auto und Parkplatz oder mit der Eisenbahn schwierig. Wir haben gedacht, das wäre vielleicht eine gute Idee. Wir wollten nur erstmal so ein Stimmungsbild abfragen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann in Oberhausen sehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir uns davor auch nochmal sehen. Das waren die Informationen. Im Anschluss gibt es Hotdog-Essen. Der Crossover lädt uns ein. An dieser Stelle herzlichen Dank. Danke. Es gibt auch wieder die Möglichkeit, im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne an der Seite für persönliche Anliegen beten zu lassen. Krankheit, berufliches, privates, schwierige Situationen. Hier sind Menschen, die extra dafür begabt sind, sage ich jetzt, sich mit euch, mit euren Anliegen zu beschäftigen und euch im Gebet zu unterstützen. Ich bitte Sie aufzustehen. Ich möchte uns unter den Segen Gottes stellen. Dieser kommt aus dem Korintherbrief und ich denke, er passt sehr gut zum Thema. Korinther 16, Vers 23. Jesus, der Herr, schenke euch seine Gnade. Meine Liebe gilt euch allen. Durch Jesus Christus sind wir miteinander verbunden. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.